ARD.
La pace sia con tutti voi.
Der Friede sei mit euch allen. Das ist das Erste, was der neue Papst gesagt hat. Wird Leo der 14. der neue Friedenspapst? Mit Akzenten gegen die Kriege dieser Welt?
Akzente für die Ukraine wollen die Europäische Union und andere Länder in Europa setzen. Mehr als 30 Außenminister und Diplomaten sind heute nach Lviv gefahren, um die Ukraine an einem denkwürdigen Tag zu unterstützen.
Denkwürdig, weil Russland heute mit einer großen Militärparade den 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert hat. Und gefeiert wurden dort auch die russischen Soldaten, die heute, 80 Jahre später, in der Ukraine kämpfen.
Wegen dieser Gedenkfeier gilt eigentlich gerade eine einseitige Feuerpause in der Ukraine, die Russland ausgerufen hat. Ob die hält, das klären wir gleich.
Moin, ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 9. Mai um 16.30 Uhr. Bei mir ist Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hallo Jan.
Hi Benjamin.
Uhr, gestern Abend, weißer Rauch steigt aus der Sixtinischen Kapelle. Zehntausende auf dem Petersplatz jubeln, viele haben Tränen in den Augen. Kurze Zeit später ist klar, der neue Papst heißt Leo der 14. Und in seiner ersten Rede kommt vor allem ein Wort besonders oft vor: Frieden.
Wir möchten eine synodale Kirche sein, eine Kirche, die geht, eine Kirche, die immer den Frieden sucht, die immer die Liebe sucht, die immer versucht, vor allem denen nahe zu sein, die leiden.
Bei all den Kriegen und Krisen dieser Welt fragen sich jetzt natürlich viele, welche Rolle der Papst da spielen wird und wie viel Beachtung die Machthaber ihm schenken werden. Gibt es da schon Stimmen?
Ja, die gibt es. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese zum Beispiel, der ist überzeugt, dass Leo der 14. mit seiner ersten Rede einen Akzent in die ganze Welt gesetzt hat.
Wenn wir nach Gaza oder die Ukraine schauen, dann ist das das maßgebende Stichwort. Die Menschen wollen Frieden, sie brauchen Versöhnung und Gemeinschaft. Und er hat ja auch vom Brückenbauen gesprochen, von der Offenheit. Er hat von dem gemeinsamen Agieren in der Kirche gesprochen. Also das sind schon programmatische Worte. Es wird abzuwarten sein, wie er sie füllt.
Das hat der Hamburger Erzbischof Stefan Heese auf NDR Info gesagt. Unser Studio in Rom hat auch mit dem Jerusalemer Benediktinerabt Nikodemus Schnabel gesprochen, der das Konklave im Vatikan beobachtet hat. Und er sagt, schon die Namenswahl ist Programm. Denn mit seinem Namen knüpfe der neue Papst auch an einen Vorgänger an, nämlich Leo den 13., der Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark als internationaler Vermittler aufgetreten ist.
Eigentlich ist seine Namensansage schon so: Liebe Welt, ja, ich bin Priester, ich bin Theologe, ich bin Ordensmann, ich bin Augustiner, aber ich bin auch politisch. Ich werde mitmischen als Leo der 14. Und ich glaube, was wir von ihm erwarten können, wird ja ein sehr politisches Pontifikat.
Also vielleicht ist der Papst ein Zeichen der Hoffnung für die krisengeschüttelte Welt. Ja, 80 Jahre Kriegsende, das ist unter anderem gestern in Deutschland gefeiert worden und wird auch heute in Russland als großer Gedenktag begangen. Wie feiern die Menschen dort den Sieg über die Nazis?
Traditionell mit einer riesigen Militärparade in Moskau, bei der am Mittag mehr als 11.000 Soldaten dabei waren. Mein NDR-Infokollege Sebastian Ottowitz hat mit Russland-Korrespondent Björn Blaschke über die Parade gesprochen, bei der die Armee Panzer, Raketen und Drohnen vorführen durfte.
Es ist eine Riesenfeier. Es ist der wichtigste Feiertag überhaupt in Russland, dieser 9. Mai eben in Russland. Und da wird dann eben der Veteranen, die es immer noch gibt, gedacht, genauso wie eben der gefallenen Soldaten. Und dann hat Wladimir Putin eben eine Rede gehalten. Und in dieser Rede hat er sozusagen indirekt zumindest nochmal daran erinnert, dass Russland einer der wichtigsten Kriegsteilnehmer war, ohne den Nazi-Deutschland nicht besiegt hätte werden können. Und er hat, sagen wir mal vorsichtig, zumindest eine Parallele gezogen, auch zu dem, was Russland heute in der Ukraine tut, nämlich eine militärische Spezialoperation abhalten. So muss man das in Russland nennen. Und das mache Russland eben auch als eine unzerstörbare Barriere gegen Narzissmus, Russophobie und Antisemitismus. Das war sozusagen das Moment, wo es dann eben Die Bezugnahme gab auch auf die aktuellen Ereignisse 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Der zweite Bezug, den es gegeben hat, war, dass bei den Soldaten, die da über den Roten Platz marschiert sind, 1500 Teilnehmer des laufenden Krieges waren.
Die Gästeliste am Rande dieser großen Parade, die ist ja ganz interessant und prominent besetzt. Was können Sie denn herauslesen aus der Liste an Namen aus fast der ganzen Welt?
Ja, es war zum Beispiel ein Regierungschef eines EU-Landes dort und NATO-Landes, das war der Slowake Robert Fico, und der serbische Staatschef Alexander Vucic nahm daran teil. Das waren die einzigen aus, ich sag mal vorsichtig, Westeuropa im Groben betrachtet. Ansonsten war der Brasilianer Lula da Silva, der Venezuelaner Nicolas Maduro und natürlich für Wladimir Putin als wichtigster Verbündeter letztlich Xi Jinping aus China.
Diese Gästeliste und auch diese Parade mit tausenden Soldaten und massivem militärischem Gerät, das soll ja schon auch immer so eine Art Machtdemonstration sein, vor allem auch ein Zeichen Richtung Westen. Wie fällt dieses Zeichen denn in diesem Jahr aus, wenn man das mal mit den vergangenen Jahren vergleicht?
Da hat sich gar nicht so viel verändert. Also es war nicht spektakulär. Wir hatten alle damit gerechnet, dass er vielleicht dann doch noch ein bisschen weiter, also Wladimir Putin in seiner Rede, auf die Ukraine eingehen würde. Aber das Wort Ukraine, das ist ihm überhaupt nicht über die Lippen gekommen. Also letztlich ist es so, dass er sich ja sowieso immer als Liebhaber des Friedens darstellt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es sehr viel anders ist. Er hat aber gleichzeitig eben auch demonstrieren wollen, so lese ich das zumindest, dass Russland durchaus dazu in der Lage ist, sich zu wehren. Und man sieht es ja immer als Gegenwehr in der russischen Lesart, dass man eben heutzutage immer noch einen Krieg führt, eben den in der Ukraine.
Und da hat Putin in seiner Rede ja gesagt, dass ganz Russland diesen Krieg oder, ja, wie man in Russland eben sagen muss, diese militärische Spezialoperation unterstützen würde. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Wie viel Rückhalt hat Putin wirklich im eigenen Land für diesen Angriffskrieg in der Ukraine?
Ist immer schwer zu sagen. Wenn jemand sich gegen die Spezialoperation oder den Krieg in der Ukraine äußert, dann kann sofort eine Klage wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte folgen. Insofern wird sich niemand offen dafür aussprechen oder wenn nur wirklich unter großem Risiko. Ich glaube, man kann aber andersherum herangehen und sehen, anhand einer Umfrage, die gerade das Levada-Institut durchgeführt hat. Das ist ein immer noch unabhängiges Meinungsforschungsinstitut in Russland. Und die haben danach gefragt, wie groß denn eigentlich der Wille da ist unter den Russinnen und Russen, dass es Friedensverhandlungen gibt. Und da sind 60% wiederum dafür. Und das wiederum, finde ich, spricht dafür, dass viele doch eigentlich dieses Krieges müde sind.
Ein Signal für den Frieden, das hat es heute aus der EU gegeben. Es soll auch ein starkes Zeichen für die Ukraine sein. Mehr als 30 europäische Außenminister und Diplomaten sind in die Westukraine gefahren, nach Lviv. Jan, als Gegenzeichen zu den Feiern in Moskau?
Ein bisschen schon, aber eigentlich ist der heutige Europatag der Anlass dieser Reise. Am 9. Mai feiert die EU nämlich den Geburtstag einer Pariser Erklärung, die als Grundstein der heutigen EU gilt. Vor 75 Jahren war das, am 9. Mai 1950. Und so war diese Reise nach Lviv vor allem ein Zeichen an die Ukraine. Ihr gehört zu uns, zu Europa. Und wir werden euch im Kampf gegen Russland immer unterstützen. Aber klar, der Tag in Moskau spielte bei diesem Besuch immer wieder eine Rolle. So hat der neue deutsche Außenminister Wadephul in Lviv gesagt, wir erinnern daran, dass das Nazi-Regime wesentlich auch von ukrainischen Soldaten besiegt worden ist und von sowjetischer Seite eben nicht nur von russischen Truppen.
Was haben die Diplomaten in Lviv sonst heute so gemacht?
Von Seiten der EU hat es ein Außenministertreffen gegeben. Die Europäische Union hat dabei der Ukraine eine weitere Milliarde Euro zugesagt, die in ukrainische Rüstungsunternehmen fließen soll. Das Geld kommt von eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Und eine weitere Botschaft aus Lviv, und die ist vielleicht noch wichtiger, es soll bald ein Sondertribunal geben, also eine Art Gerichtshof, wo russische Führungspersönlichkeiten wegen des Ukraine-Kriegs angeklagt werden könnten. Fast 40 europäische Staaten haben diesen Startschuss für dieses Sondertribunal heute gegeben. Es soll vom Europarat eingerichtet werden und seinen Sitz in Den Haag haben. Schon im nächsten Jahr könnte es losgehen und es soll nur gegen hochgestellte Personen aus Russland vorgehen, die für den Krieg gegen die Ukraine eine zentrale Rolle spielen. EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas hat es in Lviv so gesagt.
Es werde keine Straflosigkeit geben und eine Pflicht zur Rechenschaft für begangene Verbrechen, auch für diejenigen, die diesen Krieg angefangen haben.
Von 20 bis 30 Personen ist die Rede, gegen die ermittelt werden könnte. Urteile sollen auch möglich sein, wenn die Angeklagten gar nicht dabei sind. Klar ist es schwer vorstellbar, dass zum Beispiel Wladimir Putin persönlich in Den Haag erscheint.
Dann lass uns doch noch mal schnell auf die militärische Situation heute in der Ukraine schauen. Russland hatte ja einseitig eine dreitägige Feuerpause ausgerufen, rund um den 9. Mai wegen der Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Was ist daraus jetzt geworden? Schweigen die Waffen?
Nein. Die Ukraine sagt, an der Front seien mehrere Dörfer angegriffen worden. Von fast 200 Beschüssen ist die Rede. Das russische Militär argumentiert, dass sich die Soldaten nur verteidigen und auf Angriffe der ukrainischen Armee reagieren würden. Außerdem gibt es Äußerungen aus dem russischen Verteidigungsministerium, wonach die Ukraine mehrfach versucht habe, die Grenze zu den russischen Regionen Kursk und Bjelgorod zu durchbrechen. Unabhängig überprüfen lassen sich alle Angaben von beiden Seiten nicht.
Und das war Krieg und Terror. Morgen gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns unter der Woche zweimal täglich und auch am Wochenende in der ARD-Audiothek. Benjamin Kirsch
und Jan Busche
wünschen euch ein schönes Wochenende.